SWR aktuell Infodate am Abend.
Ich bin Bettina Kozana. Hallo. Es ist soweit. Die Europäische Union hat am Nachmittag offiziell die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen. Ob am Ende des Prozesses tatsächlich die Aufnahme des Landes in die EU steht, wird sich vermutlich erst in einigen Jahren entscheiden. Die Ukraine wäre im Falle des Beitritts das größte Flächenland der EU. Jakob Mayer berichtet.
Der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal spricht von einem historischen Tag für sein Land. Aus dessen Sicht stehe die EU für Hoffnung und Werte. Die Ukraine habe bis zur EU-Mitgliedschaft noch viel Arbeit vor sich und sei dazu bereit. Zum offiziellen Beginn der Beitrittsverhandlungen trafen sich Vertreterinnen und Vertreter beider Seiten in Luxemburg. Auch mit Moldau starten die Verhandlungen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nennt das eine sehr gute Nachricht für die Menschen in beiden Ländern und in der EU. Von der Leyen betont aber auch, es gebe keine Abkürzungen auf dem Weg in die EU.
Ursula von der Leyen kann sich seit heute übrigens noch ein bisschen sicherer sein als zuvor, was sie die nächsten Jahre macht. Kurz vor dem EU-Gipfel steht wohl fest, dass sie ihren Job als Kommissionspräsidentin behält. Auch die anderen Spitzenposten bei der EU sind jetzt offenbar verteilt. Neuer Ratspräsident soll der ehemalige portugiesische Regierungschef Costa werden, neue Außenbeauftragte die estnische Regierungschefin Kallas. Es war ein jahrelanges Justizdrama, das vorwiegend in Großbritannien spielte. Jetzt ist WikiLeaks-Gründer Assange unterwegs in Richtung Australien, in Richtung Freiheit. Möglich wurde das durch einen Deal mit der US-Justiz. Der letzte Zwischenstopp vor der Freiheit ist ein Gerichtstermin im pazifischen US-Außengebiet Nördliche Marianen. Aus London, Franziska Hoppen.
Assanges Ehefrau Stella Assange sprach im BBC-Interview von einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie war bereits mit den zwei gemeinsamen Kindern nach Australien geflogen, wo sie ihren Mann empfangen will, wenn der Deal, den er mit der US-Justiz geschlossen hat, vom Gericht abgesegnet ist. Assange, der australischer Staatsbürger ist, werde dann ein freier Mann sein, sagte seine Frau. Geplant sei, dass er sich in einem Fall wegen Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig bekennt. Die Haftstrafe soll dann mit seiner Haft in Großbritannien verrechnet werden, wo er seit 2019 im Gefängnis saß.
Assanges neues Leben wird offenbar erstmal mit einem Schuldenberg starten. Seine Frau sagt jedenfalls, da er für die Ausreise keinen Linienflug nehmen durfte, würden ihm von der australischen Regierung für eine Chartermaschine von England über Thailand ins Zielgebiet 520.000 US-Dollar in Rechnung gestellt. Stella Assange ruft deshalb zu Spenden auf. Chaos in Kenia. Ein neues Steuergesetz bringt dort Demonstranten auf die Barrikaden. Die Lage in der Hauptstadt Nairobi ist heute eskaliert. Was als friedlicher Protest begann, schlug am Parlamentsgebäude in Gewalt um. Navina Kotur schildert die Ereignisse des Tages.
Weder mit Wasserwerfern noch mit Tränengas sind die Demonstranten aufzuhalten. Die Regierungsmehrheit hat das umstrittene Gesetz zwar verabschieden können, aber auf dem Parlamentsgelände liefern sich Demonstranten und Polizei heftige Gefechte. Teile des abgeriegelten Parlamentsgeländes wurden gestürmt und ein Teil des Gebäudes in Brand gesetzt. Bei dem Versuch, die Demonstranten zurückzudrängen, soll die Polizei auch scharfe Munition eingesetzt haben. In ganz Kenia sind Menschen auf der Straße. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Der Verkehr im Zentrum Nairobis ist lahmgelegt. Viele Menschen in Kenia haben bereits jetzt mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Aber Kenias Staatskasse ist leer. Das Land ist im Ausland hoch verschuldet und braucht die Steuereinnahmen.
Es kann beim Einkaufen passieren, in der Straßenbahn, auf Wohnungssuche oder bei einer Bewerbung. Diskriminierung. Nach Beobachtung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt sie bundesweit zu. Bei der Behörde sind im vergangenen Jahr mehr als 10.700 Beschwerden eingegangen, ein Höchststand. Dabei seien die gemeldeten Fälle nur ein geringer Teil dessen, was tatsächlich geschehe, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Attermann. Und sie stellt auch fest, der Ton wird rauer.
Inzwischen ist es so, dass zum Beispiel Arbeitgebende Menschen direkt Absagen verschicken und sagen, Menschen wie Sie, und ich spreche jetzt die Schimpfworte nicht aus, stellen wir bei uns nicht ein oder brauchen wir uns gar nicht nochmal anzuklopfen. Das war früher eher so, dass man dann gar keine Antwort bekommen hat oder andere Hinweise hatte, dass man vielleicht diskriminiert wurde, aber es wird eben deutlicher ausgesprochen.
Ein Drittel der gemeldeten Fälle bezog sich übrigens auf die Arbeitswelt. Der weltweite Alkoholkonsum geht zurück, das hat die Weltgesundheitsorganisation festgestellt. Die Entwicklung geht ihr aber insgesamt zu langsam. Das Ziel, den Pro-Kopf-Verbrauch bis 2030 um 20% gegenüber 2010 zu senken, werde wohl nicht erreicht, wenn sich nichts ändert an den Preisen für Alkohol oder zum Beispiel bei Werbeverboten. Ob jemand lieber Wein, Bier oder Hochprozentiges trinkt, ist tief in der Kultur eines Landes verwurzelt. Das steht jedenfalls im Fachblatt Addiction, auf Deutsch Abhängigkeit. Dort gibt es Zahlen aus einer neuen Studie zum Alkoholkonsum. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat sich das angeschaut.
Bei den alkoholbedingten Todesfällen liegen osteuropäische Länder an der Spitze, in denen vor allem Hochprozentiges auf den Tisch kommt. Die Ukraine, Litauen, Lettland und Estland. Deutschland gehört zu den bierliebenden Ländern. Laut Alkoholatlas sterben hierzulande rund 40.000 Menschen jährlich an den Folgen von Alkohol. Die wenigsten Alkoholtoten gibt es nach der aktuellen Studie in südlichen Ländern wie Frankreich, Italien und Griechenland, wo die Menschen vor allem Wein trinken. In Ländern mit ausgeprägter Weinkultur trinken die Menschen übers Jahr etwas weniger reinen Alkohol als in Bierländern wie Deutschland.
Fokus Südwest.
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Klage gegen eine Heilbronner Ärztin abgewiesen, die Menschen gegen Corona geimpft hat. Geklagt hatte eine Frau aus Heilbronn. Sie kann nach eigenen Angaben seit der Impfung nicht mehr als Pflegerin arbeiten. SWR-Reporter Peter Wedig.
Das Oberlandesgericht stellte heute klar, eine Ärztin, die eine Pflegerin während der Pandemie gegen Corona geimpft hatte, kann nicht wegen möglicher Impfschäden haftbar gemacht werden. Etwaige Schadensersatzansprüche müssten gegen den Staat gerichtet werden, erklärte die Richterin heute im Berufungsverfahren um einen möglichen Corona-Impfschaden. Die Pflegerin aus einer Heilbronner Einrichtung hatte nach der Corona-Impfung Lähmungserscheinungen, Kraftlosigkeit und Schmerzen geltend gemacht und 50.000 Euro Schadensersatz gefordert.
In der Tübinger Innenstadt ist am Nachmittag eine ganz besondere Ampel eingeweiht worden. Sie zeigt Äffle und Pferdle. Sarah Beschorner.
An der Ampel am Lustnauer Tor in der Tübinger Innenstadt leuchtet bei Rot ein stehendes Äffle und bei Grün ein gehendes Pferdle. Das ist ein Geschenk der Stadt an den Südwestrundfunk. Die beiden schwäbisch schwätzenden Zeichentrickfiguren hat der Stuttgarter Trickfilmer Armin Lang im Auftrag des damaligen Süddeutschen Rundfunks schon vor Jahrzehnten entwickelt. Auch in Stuttgart, Böblingen und Kirchheim-Teck gibt es solche Äffle- und Pferdle-Ampeln, die immer neben einer normalen Ampelanlage leuchten.
Tierisches gibt es heute auch aus Rheinland-Pfalz zu berichten. Die Verbandsgemeinde Pellenz hat nämlich einen digitalen Bienenkorb. Am Verhalten von Bienen kann man zum Beispiel ablesen, wie das Wetter wird. Diese Infos, etwa über bevorstehenden Starkregen, will die Verbandsgemeinde Pellenz künftig nutzen. Der Bürgermeister Sebastian Busch erklärt, weshalb die mit Sensoren ausgestatteten Bienenstöcke zum Beispiel in der Nähe von Schulen stehen und was das den Kindern bringt.
Sie können sich die Bienen vor Ort angucken, können die Arbeit von dem Imker sehen. Da wird auch dieses Verständnis für den Wert der Bienen geprägt und aber auch die Digitalisierung, dass die Kinder von Anfang an lernen, wie wichtig Digitalisierung ist. Und dieses Verbinden von Natur und Digitalisierung ist, glaube ich, ein super Mehrwert, den wir da haben.
Ausgewertet werden die Daten aus dem digitalen Bienenkorb von Wissenschaftlern der Hochschule Koblenz.
Und sonst so?
Klischees sind erstens doof und zweitens nicht sehr zuverlässig. Manchmal stimmen sie, aber genauso oft auch nicht. Die Griechen räumen jetzt mit einem Klischee auf und bekämpfen damit gleichzeitig den Fachkräftemangel. Es geht um das Vorurteil, dass sie nicht die fleißigsten seien. Während viele Menschen in Deutschland und anderen europäischen Ländern von der 4-Tage-Arbeitswoche träumen, führt Griechenland zum 1. Juli die 6-Tage-Arbeitswoche ein. Wer will, kann mitmachen, wenn der Arbeitgeber das Modell anbietet und bekommt dafür als Anreiz kräftige Zuschläge, an Sonn- und Feiertagen zum Beispiel 115%. Dabei haben die Griechen statistisch gesehen sowieso schon die längste Wochenarbeitszeit in der EU, nämlich 39,8 Stunden. Mit der Reform haben sie übrigens schon einen Fan im Ausland hinzugewonnen, Bayerns Ministerpräsident Söder. Der hat in der Bild-Zeitung das neue griechische Modell Modell gelobt und hierzulande vielleicht ein paar Leute verprellt. Er fordert jetzt nämlich von den Deutschen mehr Fleiß. Dabei gelten wir doch gemeinhin als besonders fleißig und pflichtbewusst. Aber das ist auch nur ein Klischee.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.